Brandenburg, lasst uns über Essen reden.
Was schmeckt hier und wo gibt es das? Der Podcast für alle, die Essen lieben und das in Brandenburg.
Sag mal, Sandra, ich werde immer wieder gefragt, ob es denn inzwischen möglich ist, in Brandenburg gut zu essen. Und du?
Ja, also privat hin und wieder. Und auch als wir als Food-Expertinnen in der Sendung die 30 legendärsten Gasthäuser Brandenburgs eingeladen wurden vom RBB. Also es geht eigentlich immer noch darum, ob man sich für den Ausflug nach Brandenburg nicht doch noch eine Stulle einpacken sollte. So das, was ich gefragt werde.
Ja, die große Stadt und drumherum das weite Land, das gibt's ja eigentlich überall, oder?
Auf jeden Fall, ja.
In München zum Beispiel gibt's moderne Küche und dann gibt's die gutbürgerliche Küche halt im Umland und vielleicht einzelne einfallsreiche Überraschungen. Und da darf dann das Essen in der Stadt auch anders sein als auf dem Land. Dabei fallen mir auch in Brandenburg so viele Orte ein, wo man wirklich gut essen kann. Sag mal, welches Gericht hat dich beim letzten Interview oder bei einem der letzten Interviews zuletzt so richtig überzeugt?
Also einmal ein Risotto aus Buchweizen. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Das war noch so die Winterkarte. Ich habe nicht so das mega Liebesverhältnis zu Buchweizen. Wenn der verkocht ist, dann ist das Essen total matschig. Aber der war bissfest und dazu gab es einen knackigen Babyspinat und Ziegenfrischkäse. Und der Frischkäse war halt schön cremig. Obendrauf noch alle möglichen Kräuter. Und das war schon schick.
Oh, und wo hast du das gegessen?
Das war in Lübben im Strandcafé, schöner Spreewald. Und der ist ja eigentlich so für seine eingelegten Gurken bekannt. Ja, und das zweite Beispiel, das war auch im Spreewald, in Burg, in der Speisenkammer. Mhm. Ach, das waren so mehrere Sachen. Das war eine ganz einfache Kartoffelsuppe. Also die Speisenkammer in Burg, das ist ja schon... Es ist schon eines der besten Restaurants in Brandenburg und so das Motto ist da eigentlich so ein bisschen ja so eine Mischung aus heimischer Küche mit internationalen Einflüssen und der Chef, der hat eine Kartoffelsuppe gemacht, die wohl nur aus 3 Zutaten bestand, der hat noch nicht mal Gemüsebrühe da reingetan, das waren Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch, hat er mir gesagt, wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, die war sehr mild und cremig. Und darauf gab es einen kalt geräucherten und angebratenen Stör, also Filet. Und obendrauf zum Knuspern noch so Kartoffelstreifen, die er frittiert hatte. Bisschen Salz, Meersalz dann obendrauf gestreut. Und das war schon richtig geil. Und als Herzensnachtisch, jetzt komme ich ins Schwärmen, als Herzens, das war wirklich ein Herzensnachtisch, in so einer kleinen Kaffeetasse serviert, ein Schokopudding, der aber Gott sei Dank nicht so puddinghart war, wie ich es noch so aus meiner Kindheit kenne, so mit Schicht obendrauf, sondern irgendwie so ganz cremig.
Cremig, ja.
Ja, und dann so aus einem Sahnesiffung drauf gespritzt so eine Vanillecreme.
Mhm.
Ja, für die alle, die sich nicht entscheiden können, Schoko- oder Vanillepudding, es gab beides. Und ich weiß gar nicht, da war, glaube ich, auch noch irgendwas obendrauf. Ach ja, da waren noch eingekochte Äpfel.
Wow.
Und kandierte Nüsse.
Oh, das klingt richtig super. Und du hast auch so schöne Fotos mitgebracht. Also ich weiß noch, diese tolle Tasse, wo dann das reingespritzt wurde. Und ja, das waren so ganz schöne, bunte Vielfalt auf dem Teller. Und auch, man hat auch dieses Cremige beim Dessert dann wiederum gesehen. Ja.
Also er sagte mir so, das Konzept ist eigentlich, dass du einfach den Löffel eintauchst und dann gar nicht groß überlegen musst, sondern einfach nur genießen kannst. Das hat mich an dem Tag total abgeholt.
So ein Seelenessen, auch Kindheitserinnerungsessen, ne, genau.
Irgendwie schon. Das zeigt auch mal wieder, Brandenburg kann wirklich richtig lecker sein. Also man muss nicht immer die Stulle einpacken.
Ja, das stimmt. Allerdings je nachdem, wo man ist.
Also nicht immer.
Ja, ich kann nicht sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis immer stimmt, aber wir fahren jetzt schon seit 2 Jahren durch Brandenburg. Und um die besten Restaurants und Cafés zu entdecken, sind wir da unterwegs. Und darunter sind so viele, die mit Liebe und guten Ideen und frischen Zutaten kochen und backen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der Frage vom heutigen Podcast. Unser Podcast Brandenburg, lass uns über Essen reden.
Ja, was wir ja regelmäßig und sehr gerne tun.
Wir wollen es heute wirklich wissen. Gibt es die guten Restaurants in Brandenburg? Oder ist etwa das ganze Bundesland eine kulinarische Wüste?
Und ein bisschen, das müssen wir ja zugeben, ein bisschen haben wir das ja schon beantwortet, aber noch wichtiger ist daher, wo haben wir richtig gutes Essen gefunden? 2 Beispiele habe ich schon genannt. Ihr werdet aber mitkriegen im Podcast jetzt, es werden noch hoffentlich viele mehr werden und vielleicht kennt ihr noch nicht alle und vielleicht probiert ihr das eine oder andere auch selber mal aus.
Okay, das kriegen wir gleich raus und damit hallo an euch und die, die uns jetzt zuhört, egal wo ihr sitzt, im Auto, in der Bahn oder nebenbei spazieren geht.
Wir, das bin ich, Sandra Ketterer.
Und ich, Elisabeth Vogt. Und wir sind eure Foodies in Brandenburg. Wir lieben Essen und leben damit unsere Leidenschaft. Wir wollen wissen, welche Gewürze und welche Überraschungen aus einem Gericht das Tollste herauskitzeln. Und wo es das beste Fleisch oder das beste Brot in Brandenburg gibt.
Brot. Ja, wir müssen unbedingt nochmal eine Folge dazu machen.
Das ist wahr.
Absolut. Ich bin als Foodie-Reporterin für die Lausitzer Rundschau unterwegs. Ich stelle Restaurants und Cafés vor. Ich lasse mir erklären, wie Leinöl hergestellt wird. Übrigens total spannend, habe ich letztens mal gemacht. Und an mehreren Manufakturen und es sieht irgendwie gleich aus, aber ist es dann doch nicht und das Ergebnis ist ein bisschen unterschiedlich und überhaupt, und jetzt schweife ich ab, und zum Beispiel Gänsezucht, auch so ein Ding, was ist bei der Gänsezucht wichtig?
Ja, immer wieder. Dann Weihnachten wieder, ne? Genau. Ich bin Foodie-Reporterin bei der Märkischen Oder-Zeitung, kenne viele Manufakturen, zum Beispiel Röstereien oder Brauereien. Und natürlich bin ich auch in Restaurants unterwegs und schaue Köchinnen und Köchen über die Schulter.
Und weil es in unserem Podcast ja auch um Essen geht, wollen wir jetzt natürlich auch was essen. Ha! Ja, ich habe extra Hunger mitgebracht. Ja. Und zwar was Gutes, ja, was irgendwie mit Brandenburg zu tun hat. Und Lisa war dran. Lisa hat sich was ausgedacht. Lisa, was hast du dir ausgedacht?
Ja, na, wir wollen ja heute über Gasthäuser reden. Und dann habe ich gedacht, ich mache so ein ganz klassisches Gasthausessen, weil es gibt ja überall in Brandenburgs Gasthäusern Boulette mit Kartoffelsalat in ganz verschiedenen Varianten und auch in ganz verschiedenen Qualitäten. Und deswegen habe ich mich da auch dran versucht. Und zwar ist das aus Rindfleisch aus der Region, aus Ostprignitz-Ruppin habe ich das geholt. Und es gibt Kartoffeln aus Lobetal. Lobetal ist die Molkerei, die viele kennen, auch wegen des Joghurts. Und auch der Joghurt ist da mit drin, mit Äpfeln und ein paar Gurkenstückchen und ein bisschen Petersilie.
Lisa hat hier angerichtet. Jetzt schmeiße ich hier schon weg. Und jetzt Lisa lobt sich schon mal selber. Das darf sie aber auch. Sieht wirklich sehr lecker aus. Ist schön bunt mit diesen Radieschen hier zwischen.
Das sind Äpfel, aber schmeckt auch ein bisschen.
Echt? Sind das Äpfel? Okay, Entschuldigung. Ich habe es noch nicht probiert. Ja, okay, schon Äpfel. Und frische Gurke. Frische Gurke. Und keine Mayonnaise.
Nee, das ist Joghurt, genau. Der Lobetaler, ne?
Ja. Oh.
Weil die Mayonnaise ist mir doch mal also ein bisschen schwer immer.
Ihr könnt uns übrigens gerne nachher noch schreiben, ob ihr euren Kartoffelsalat lieber mit Mayonnaise, mit Joghurt oder mit Essigöl esst. Ich bin ja ein großer Essigöl-Fan.
Das ist ja eine Glaubensfrage tatsächlich. Oder lauwarm oder kalt, ne?
Ach so, lauwarm?
Hier ist ja nicht nur Joghurt drin, sondern auch Olivenöl und Zitronensaft. Also ich habe sozusagen schon eine Salatsoße gemacht mit enorm viel Joghurt drin. Also so eine Mischung. Und meine Buletten, also die sind nicht ganz klassisch, weil erstens bin ich nicht so ein Schweinefleisch-Fan, deswegen ist es reiner Rinderhack.
Okay.
Und dann bin ich nicht ein Fan davon, wenn in den Buletten so diese großen, klibbrigen Zwiebelstücke drin sind. Also wenn Zwiebeln, dann karamellisierte Ringe oben drüber. Das ist genial, also um diese Röstaromen nochmal zu verstärken. Aber ich finde in Buletten viel cooler ein bisschen Chili und vor allen Dingen ein bisschen Knoblauch. Also viel Knoblauch sogar, statt der Zwiebeln.
Ja, siehst du? Mein Papa, der hat Zwiebeln gehasst in Frikadellen. Und mein Opa, mütterlicherseits, wollte ihm immer welche unterjubeln. Das erzählt er heute noch, mein Opa ist lange tot.
Auch das ist so eine Glaubensfrage mit den Zwiebeln in den Frikadellen. Komisch, ne? Genau.
Ja, also wir sind inzwischen zu Hause drauf gekommen, die Zwiebeln reinzumachen, aber nicht roh. Weil sonst sind sie zu prominent und dann kommen sie karamellisiert da rein.
Ah, na siehst du, das ist das, was ich vorhin meinte. Dann,
aber Knoblauch ist auch cool.
Dann bin ich dabei, genau.
Jetzt sollen wir weiterreden, ja? Schade, ich würde essen. Okay.
Also, wir sind ja beruflich viel in Restaurants und Cafés und natürlich bewerten wir die auch. Ja. Wir kriegen da aber immer wieder diese Frage, nach welchen Kriterien bewertet ihr denn überhaupt? Also das ist doch eigentlich Geschmackssache, was einem schmeckt oder nicht. Also,
ja, stimmt auch so ein bisschen, ne? Also ich meine, so,
ja, also ich find's lecker oder nicht. Oder dein Opa mag Zwiebeln in den Frikadellen und jemand anderes eben nicht. Aber das ist wie mit der Musik. Obwohl es einen persönlichen Geschmack gibt, der auch sehr wichtig ist, spielt das für professionelle Kritiker auch eine Rolle, nach objektiven Kriterien zu bewerten. Also Sachen, die sich für alle gleich anfühlen. Ein falscher Ton ist eben ein falscher Ton, wenn er unabsichtlich falsch ist in der Musik. Beim Essen gibt's sowas auch.
Will mir immer keiner glauben. Es gibt sowas. Und beim Trinken auch. Hm? Mhm. Also als erstes, ist das Essen hausgemacht? Oder kommt es ganz oder überwiegend aus der Tüte? Klingt selbstverständlich, aber wir haben tatsächlich schon einiges auf dem Teller gehabt, was viele Fertigprodukte enthielt. Und da waren wir dann doch echt derbe enttäuscht, weil man muss dafür ja auch deutlich mehr zahlen, als das, was man nur für die Fertigprodukte bezahlen muss, wenn man sie zu Hause machen möchte.
Wenn man die zu Hause aufwärmen würde, ja. Mir scheint es sogar so, dass die Arbeit mit frischen Zutaten eher die Ausnahme ist. Also, dass Fertigkomponenten immer kreativer eingesetzt werden und schwerer zu erkennen sind. Also manchmal sind sie auch ganz plump natürlich, so wie vorgeschälte und vorgekochte Kartoffeln aus der Packung, die in so einer Salzlake konserviert sind und deswegen auch noch auf dem Teller wie so blasse Wasserleichen aussehen. So schmecken die dann auch. Ja, und das, oder es gibt so auch so komplett fertiges Kartoffelgratin, also Kartoffeln, die ganz offensichtlich künstlich schmecken in so einer Fertigsoße aus der Tüte, aus dem Großhandel.
Aber wie erkennst du das?
Naja, also
beim Gratin hätte ich echt Schwierigkeiten.
Naja, tatsächlich schmecke ich, weil ich ja einen dollen Geschmackssinn habe, künstliche Aromen zum Teil raus, wenn die einfach schlecht gemacht sind. Also wenn, das sind ja Aromadesigner, die da versuchen, bestimmte Geschmäcker nachzuahmen. Und wenn das nicht gelungen ist, dann schmecke ich es eben. Aber das meinte ich mit, das wird immer besser leider. Okay. Und dann wird es natürlich irgendwie schwierig zu sagen, das ist jetzt fertig. Das kann man dann vielleicht nicht mit Sicherheit sagen, aber bei diesen vorgeschälten Kartoffeln sieht man es im Moment oft noch.
Ja, es gibt aber auch die, also wenn wir bei den Kartoffeln bleiben, es gibt ja auch die aus dem Vakuumpack, ne?
Ja, es gibt, genau, es gibt da ganz tolle Varianten. Ich hatte dazu auch mal einen Beitrag geschrieben. Also ich habe mal wirklich alle vorgefertigten Kartoffeln aus dem Großmarkt mir geholt und die mir alle mal angeguckt, erst in der Packung und dann außerhalb der Packung und darüber einen Beitrag geschrieben. Das können wir auch gerne mal verlinken.
Okay, mhm. Aber insgesamt muss man ja sagen, je mehr man sich damit beschäftigt, irgendwie, es klingt eklig.
Es klingt eklig, ja. Und ja, aber man immerhin, je weiter man sich damit beschäftigt, desto öfter kriegt man es dann auch raus, weil man einfach genauer hinschmeckt.
So.
Eine weitere Frage ist, wie kreativ sind die Gerichte im Vergleich zu dem, was wir sonst in der Region gegessen haben? Also ein klassischer Braten aus echten Zutaten ist schon super gut. Aber gibt es noch eine besondere Zutat, die nicht jeder verwendet? Also zum Beispiel zusätzlich gebackene Quitten in der Bratensoße, die dem Gericht noch so eine süßliche Komponente verleihen. Das wäre dann quasi, das wäre dann die Königsdisziplin, wo ich sagen würde, so, und das ist jetzt nicht nur ein sehr guter Gasthof, sondern ein großartiger Gasthof. Also zum Beispiel wechselt sich jetzt Fruchtiges mit Süßem oder Knackiges mit Weichem auf dem Teller ab. Werden verschiedene Geschmacksempfindungen und auch verschiedene Texturen, also wird verschiedenes Mundgefühl angesprochen. Sowohl was die Aromen angeht, als auch was die Konsistenz angeht, ist da eine Abwechslung drin. Ist das Essen auf besondere Art angerichtet oder auch, das ist auch eine Frage für den ländlichen Raum,
ja.
Gibt es kreative, vegetarische oder vegane Gerichte auf der Karte?
Ja, das ist ja immer so ein Ding, da sagen mir viele Gastwirte auch, also sie, oder nicht viele, aber ich merke doch bei vielen schon eher so die Tendenz, sie machen es halt, weil der Gast es wünscht, aber nicht mit Herz. Aber jetzt mal ein Beispiel, wo ich total angetan war, von einem veganen Essen, in Dorlenchen, Gasthaus Stuckert, definitiv, also ne, Landgasthof, ein veganer Braten aus hausgemachtem Seitan. Und was mich daran begeistert hat, war zum einen natürlich das Essen selber. Das war wirklich lecker gemacht. Und das ganze Konzept dahinter war toll. Das war ein klassischer Gasthof. Das ist ein klassischer Gasthof. Der Junior steht jetzt in der Küche. Der war länger mit Rockbands auf Tour und der hat die bekocht und fügt jetzt so zu den Traditionsgerichten, die seine Eltern gemacht haben, noch ein paar neue dazu. Und den Seitan, den hat er aus Getreide aus der Umgebung hergestellt. Das passte, da passte wirklich echt viel zusammen und gut ausgesehen hat es halt auch noch.
Also frische Zutaten aus der Region, ja. Wenige Gerichte auf der Karte,
ja.
Handwerklich gemacht,
ja.
Alles gut gewürzt, mit neuen Ideen und das rockt dann wirklich.
Genau, absolut, ja.
Mhm. Wir interessieren uns auch dafür, wo die Zutaten herkommen.
Ja, ja, das, da sind wir ja wirklich auch Nerds, was das angeht.
Ne? Das stimmt, ja. Also zum Beispiel, wenn verschiedene Akteure der Region zusammenarbeiten, also Bauern mit Restaurants und Manufakturen. In Wandlitz zum Beispiel gibt es den Bauern Loke, der sein Getreide zum Mahlen in die Wassermühle nach Müchen bringt.
Ja, da bin ich schon öfter vorbeigefahren, also Müchen. Ganz kleiner Ort, irgendwann werde ich da auch mal anhalten, vielleicht schreibe ich dann so mal was darüber. Das ist im Spreewald in der Nähe von Burg.
Genau, und da lässt er sein Getreide genau dort mahlen, weil nur da 1:1 das Mehl aus dem Getreide wieder zu ihm zurückkommt.
Oh, Kleinstmengen sind das dann ja
wahrscheinlich. Genau, aber er möchte halt sein Mehl, nicht das Mehl von allen möglichen Leuten, Verstehe. Weil er weiß dann, was da drin ist. Mit dem Mehl backt wiederum das Backvarium. Das ist eine handwerkliche Bäckerei mit Sauerteig, Brot, ganz toll, in Wandlitz. Die backen daraus Brote und die Brote und das Mehl verkauft dann auch der Bauer Loke wieder auf seinem Feld.
Okay, und dann erklär nochmal für alle, die mit dem Begriff handwerkliche Bäckerei nichts anfangen, weil Bäckerei doch immer was mit Handwerk zu tun hat. Was ist eine handwerkliche Bäckerei für dich?
Okay, also Bäcker, die das Bäckerhandwerk in der Handwerksinnung gelernt haben und das auch anwenden, also keine Fertigbackmischungen verwenden, sondern tatsächlich ihren eigenen Sauerteig. Also und auch vielleicht sich interessieren dafür, wie verschiedene Mehlsorten, was die mit dem Brot machen, wie man sozusagen damit spielen kann, um ganz verschiedene Brote zu bekommen.
Okay, also diese Netzwerke finde ich auch mal total spannend. Und ich finde es auch mal spannend, wenn da der eine erwähnt, dass er bei dem anderen ja schon war. Ich kenne solche Netzwerke auch unter Gastronomen, so im Spreewald zum Beispiel. Ein Gin-Hersteller hat sich mit einem lokalen Caterer zusammengetan und einem Betreiber von Kahnfahrten. Und dann machen die einen Kahnfahrt mit Gin-Tasting und eben auch Spezialitäten, die nur dieser Caterer anbietet. Und klar, ne, also wir verlinken euch mal die Artikel über Lisas Bäcker und natürlich auch die Kahnfahrten im Spreewald in den Shownotes. Wenn ihr da mehr wissen wollt, guckt einfach mal rein.
Ja, wir kennen inzwischen ganz viele Netzwerke von Menschen in den Landkreisen, in denen wir unterwegs sind und die für bessere Ernährung etwas bewegen wollen. Mhm. Und wenn man mit denen spricht, erfährt man oft auch Sachen, die sich die Verbraucher erstmal anders vorstellen.
Ja, also da lernt man echt viel drüber, was geht und was nicht geht. In Reuners Hofgarten in Schleppzig zum Beispiel, da haben mir die Besitzer erzählt, sie ziehen sich bestimmte Gemüse selber im Gewächshaus und im Sommer wecken sie einen Teil der Produkte ein und nutzen die dann im Winter. Und da gibt es in der Erntezeit dann frischen Kürbis in den Salat und im Winter den eingeweckten, ganz wie früher auch, weil sie eben so sehr auf Selbstgemachtes setzen. Und die Gäste wundern sich dann wohl manchmal, warum der Salat im Winter anders aussieht als im Sommer, weil kennt man ja gar nicht mehr.
Mhm. So. Ja, worüber ich früher auch nie nachgedacht habe, war, dass bei einer Landfleischerei, das klingt ja so romantisch, Landfleischerei, ja. Das Fleisch auf jeden Fall von einem handwerklichen Fleischer gemacht, also auf hohem Niveau verarbeitet wurde, aber dass ich ja trotzdem fragen muss, wo kommt denn das Fleisch her und unter welchen Bedingungen wurden die Tiere gehalten, wie wurde geschlachtet, weil Absolut. Auch das könnte ja dann Massentierfleisch, aber aus der tollen Landfleischerei sein.
Absolut, wer sich dafür interessiert und wem das Tier wohl wichtig ist, der muss da wirklich noch die Lieferkette abfragen.
Genau. Ja, und das machen wir. Also wir verfolgen auf die Art, so gut es geht, die Produkte bis zu ihrem Ursprung zurück.
Also da habe ich inzwischen wirklich eine Menge gelernt, also gerade was Fleisch angeht. Ich war vor einigen Jahren mal bei einem Betrieb, der Rinder mästet, exklusiv für eine Supermarktkette, eine große. Das Fleisch wird dann etwas teurer in der Fleischtheke verkauft. Das ist Haltungsform 3 laut Aufschrift. Da steht dann groß regional drauf. Und ich war dann da, weil es mich halt mal interessiert hat, was ist Haltungsform 3? Inzwischen gibt es 5, habe ich gesehen.
Ja.
Aber Haltungsform 3 ist schon mehr Premium, so, ne? Also wenn man hier so im Supermarkt gibt es normalerweise die 2. So. Also die Tiere haben dann mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Und diese Haltungsform-Sache, das ist eins von diesen vielen Siegeln, die heute für Klarheit sorgen sollen. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich Klarheit bringen, wie dem auch sei. Die Filiale, die das Fleisch verkauft, Die Filiale, die das Fleisch verkauft, ist in Cottbus. Der Mastbetrieb ist in Bad Belzig. Der Schlachtbetrieb ist in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist auch ein richtig großer Schlachtbetrieb. Also da ist nichts mit handwerklich. Mhm. Und das Lager, von dem das Fleisch an die Supermärkte ausgeliefert wird, das ist in Niedersachsen. Die Tiere kommen in den Mastbetrieb in einem Alter von einem halben Jahr aus Süddeutschland.
Oh je, also mir wäre das schon wieder viel zu viel hin und her.
Ja, und es ist aber trotzdem natürlich regionales Fleisch. Ist auch immer die Frage, was man da will, wie man sich damit befassen will. Also viele Leute, die ich kenne, sagen, ist mir doch egal. Mhm. Letztlich kaufst du im Supermarkt Fleisch, in dem Fall, was von Tieren stammt, die komplett aus Deutschland stammen, die in Deutschland verarbeitet wurden und die ein bisschen mehr Platz haben als in anderen Stellen. Also es war ein Freiluftstall in dem Fall, und sie konnten sich so ein bisschen hin und her bewegen, sie konnten sich hinlegen und so, ne? Mhm. Wobei wir hier in Brandenburg auch manchmal näher an Polen dran sind, als an anderen deutschen Regionen, aber da wird's dann richtig kompliziert, ne? So. Für dich hätte ich zwei Tipps inzwischen.
Ja.
Also aus meinem.
Mal her damit.
Ja, so. Der Ökohof Gurtsgarten im Elbe-Elster-Kreis, den habe ich mal besucht. Da werden auch Rinder gehalten. Das ganze Jahr draußen ist eine andere Rasse. Da ist sogar die Bullenherde auf der Weide. Das ist nicht selbstverständlich.
Nee.
Das hatte mir nämlich der Mester aus Bad Belzig erklärt. Ist ja auch irgendwo logisch, ne? So Bullen untereinander. Die schlachten jedes Tier vor Ort. Die haben einen eigenen Schlachtraum da, und verarbeitet wird das Fleisch dann in Berlin und zu einem guten Teil auch in Berlin verkauft. Das macht schon Sinn. Hier in Supermärkten, also in Bio-Supermärkten. Die Tiere werden auch noch zu einem guten Teil auf dem Ökohof geboren und dürfen dann ganz lange bei ihren Müttern bleiben. Das war Tipp 1. Tipp 2 ist in der Nähe von Cottbus, der Biohof Turno. Ist ein Ehepaar, was Ökolandbau studiert hat. Und Oma hatte noch ein paar Flächen übrig, die sie ihnen abtreten konnte. Den Rest konnten sie dazu kaufen, haben einen alten Hof gekauft. Die halten Milchkühe eigentlich. Mhm. Besser gesagt, es ist so eine Rasse, die sowohl für Milch als auch für Fleischgewinnung genutzt werden kann. Das bedeutet natürlich, dass da Abstriche sind, was die Leistung angeht, ne? Also das sind jetzt nicht die Hochleistungsmilchgeber. Und naja, da werden natürlich auch männliche Kälber geboren, die werden bei der Herde noch behalten und kastriert und dann werden sie später auf der Weide geschossen. Mhm. Also die kommen noch nicht mal in den Schlachtraum, die werden auf der Weide geschossen, die kriegen also so gut wie gar nichts davon mit, zumindest ist das der Plan, wenn es das schon sein muss. Und die werden im Nachbarort oder im Nachbarort dann geschlachtet und verarbeitet wieder.
Das mit dem auf der Weide schießen finde ich interessant. Da war ich nämlich auf dem Hof von Bergsdorfer Wiesenrind. Das ist eine Herde von Uckermarker Kühen in der Oberhavel. Die werden auf dem Hof geschlachtet und der hatte mir gesagt, er hat sehr, sehr lange drüber nachgedacht, über das Erschießen auf der Weide. Das ist toll, wenn es dann klappt. Aber bei jedem zehnten Rind schießt du daneben und das Rind leidet. Und deswegen hat er sich inzwischen überlegt, die Rinder zu betäuben, dann zu erschießen. Dann wird das Fleisch von einem extra dort angestellten Fleischermeister auch dort verarbeitet. Also der lässt es ganz auf dem Hof.
Wow, also genau. Wir tauchen hier schon wieder in Tiefen ein.
Ja.
Ihr merkt, wir beschäftigen uns wirklich mehr als andere Leute mit solcher Sache. Ne?
Genau, aber wir machen dann vielleicht erst eine eigene Sendung zu Fleisch, weil wir kommen ein bisschen von unserem Thema ab.
Genau.
Und wir sagen euch dann auch, worauf es dabei ankommt und so weiter.
Zurück zu unserem Thema für heute. Gute Restaurants oder um genau zu sein, eigentlich gute Gasthöfe, hast du vorhin gesagt. Ne? Also es gibt Gastronomen, die betonen, sie haben ein Restaurant keinen Gasthof.
Okay.
Ich habe auch wieder eine Sache, die ich noch rausfinden muss, ob es da wirklich einen Unterschied gibt. Wir achten natürlich auch darauf, wie etwas zubereitet wurde. Das heißt, ist es ausgewogen gewürzt? Sind die Zutaten, die bissfest sein sollen, auch wirklich bissfest? Was uns begeistert ist, wenn das Essen so ganz viele Sinne anspricht. Das ist so mein Ding. Bunt. ansprechend angerichtet? Wechselt sich da was ab, wenn ich da reinbeiße? Ja, also es ist ein bisschen was, was knuspert, ein bisschen was, was cremig ist, ein bisschen Säure, ein wenig Süße, Schärfe, nicht Schärfe.
Oh, da habe ich einen Tipp für dich. Ich war zum Beispiel im Café Wildau in Barnim. Das ist wunderschön am Werbellinsee gelegen. Also da guckst du über den See jetzt, wenn der Sommer kommt. Und trotz des Namens, heißt der Café Wildau, ist es eher ein Restaurant und sogar mit Zimmern zur Übernachtung. Das ist auf regionales Wild und Fisch spezialisiert. Da gibt's aber auch butterzarte Ochsenbäckchen in herzhaft dunkler Bratensoße auf hausgemachtem Kartoffelpüree.
Du klingst, als ob du gerade die Speisekarte
liest. Ja, aber nein, das habe ich so geschmeckt. Und da ist noch so aromatisch süßliches Wurzelgemüse obendrauf. Und dann hauchdünn geschnittenes, frittiertes Kürbisgemüse. Und das stimmt, das Handwerk und die Regionalität. Und das Gericht ist eben, was du meintest, zart und cremig und knackig und knusprig. Und ich setze euch einfach den Link zu meinem Artikel auch in die Shownotes, wenn ihr mehr darüber wissen wollt.
Absolut. Also ich bin wirklich ein totaler Texturen-Fan. Wenn mir ein Teller vorgesetzt wird, wo es was Knuspriges, Cremiges, Scharfes, Süßes oder ähnlich gibt, dann bin ich ja schon happy. Das macht das Essen auch so spannend. Ich bin ja auf die Entwicklung vom Café Lauterbach in Cottbus gespannt. Da haben Anfang des Jahres die Chefs gewechselt. Die Alten haben das Café 30 Jahre geführt, auch wirklich erfolgreich. Und die Neuen sind halb so alt, würde ich jetzt sagen. Ja, grob. Und die versuchen jetzt ganz vorsichtig ein paar Dinge zu ändern. Die haben die Karte zum Beispiel um ein veganes Frühstück ergänzt. Ist jetzt nicht Gasthaus, aber trotzdem, ne? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Da gibt's jetzt ein Dinkel-Quinoa-Croissant, das ist wirklich lecker und ich bin gespannt, wie sich das in so einem Traditionscafé wirklich durchsetzt. Ja. Um genau zu sein, ich habe schon ein Feedback bekommen, weil als ich darüber geschrieben habe, da haben die gerade wirklich angefangen, das war deren erste Woche und keiner hat sich an diese Dinkel-Quinoa-Croissants getraut. Und dann hatte ich darüber geschrieben und hat auch ein Foto davon abgebildet und plötzlich gab's einen Run auf diese Croissants, also von daher.
Ah, super Erfolg. ein ganz großartiger Ort ist auch der Hof Bodien in Bergsdorf bei Zetenik. Der Hof gehört seit 9 Generationen der gleichen Familie und eigentlich setzen die auf Ackerbau und Milchkühe. Die haben jetzt aber einen ehemaligen Kuhstall in ein super gemütliches Café verwandelt und die Wände sind so roh verputzt und es gibt kuschelige Sofas und Bistrotische und vor allen Dingen also eine richtig gute Kaffeesiebträgermaschine.
Ja,
die absolut. Oma bäckt den Käsekuchen selbst. Die Mutter steht hinterm Tresen und kümmert sich um die Gäste und der Sohn ist der Barista.
Jo.
Und der hat sich der ist eigentlich für Gemüseanbau zuständig dort und hat jetzt aber auch essbaren Hanf angebaut, weil nämlich die Samen vom Hanf berauschen gar nicht, sondern schmecken so nussig, knusprig und sind eben auch tolle Proteinquellen. Man kann das einfach so knabbern, weil Veganer haben ja oft Proteinmangel und können die Samen zum Beispiel auch über Müsli und Joghurt essen.
Okay.
Und da hat mir die Mutter vom Hof hat mir gesagt, ja, die essen aber alle Fleisch eigentlich. Mhm. Und ihr Lieblingsrezept ist es, diese Knuspersamen in die Buletten, also Hanfsamen in Buletten kneten, sodass die dann nachher, wenn man reinbeißt, so eine Knusperkomponente haben.
Oh.
Und das funktioniert und das funktioniert auch mit Gemüsebratlingen, habe ich schon ausprobiert.
Warum hast du das heute nicht gemacht?
Oh, dann hätte ich auch noch Gemüsebratlinge machen müssen. Mache ich nächstes Mal für dich.
Aber du hättest ja die Buletten, naja, egal. Okay, Spreewald. Ja, wir machen jetzt hier große Liste. Im Spreewald, Kaupen Nummer 6 in Lehde, malerisch gelegen. Super Beispiel. Das Restaurant, oder ist es ein Gasthof, ich weiß es nicht, gibt's schon lange. Inzwischen hat die Tochter mit ihrem Mann das übernommen. Da mischt sich jetzt so eine klassische Spreewaldküche. Ja, Kartoffeln mit Quark gibt's da, Fischsuppe mit ein paar Gerichten, die immer wieder wechseln und die Einflüsse, sage ich jetzt mal, aus der Großstadt mitbringen. Also die beiden haben halt in Berlin gearbeitet und ich persönlich denke, man merkt das dann diesen Sondergerichten an. Ne?
Ja.
Es gibt abends Longdrinks ist auch nicht selbstverständlich in so einem typischen Spreewald-Gasthof. Was die halt auch betonen, ist, dass sie ihre Zutaten da, wo es geht, auch möglichst regional einkaufen. Das Rindfleisch, das kommt gerne nebenan vom Bauern. Und an den Rinden dann geht man auch vorbei, wenn man da zum Beispiel zum Restaurant geht. Und Senf kommt ganz häufig bei denen vor, Meerrettich, das machen die Eltern noch in der Manufaktur.
Ach, wie toll.
Ja.
Für mich ist ein anderer Lieblingsort die Fischerei Steg 17 am Wandlitzsee. Den Fischer gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten. Der Sohn war jetzt aber viel in der Welt unterwegs, hat Koch gelernt, ist auf Kreuzfahrtschiffen und in der Sterneküche gewesen,
okay,
überall in der Welt und ist jetzt nach Hause gekommen. Und der hat zu seinem Vater gesagt, also Fisch aus dem eigenen See fangen und am Ufer räuchern ist eine ganz tolle Sache,
reicht aber nicht mehr heute.
Und deswegen hat er dann, also der Sohn, ein paar Tische, Sofas und Strandkörbe auf die Wiese und auf den Bootssteg gestellt und einen Foodtruck für die Getränke und einen für die Küche auf die Wiese gestellt. Und auf dem Dach von dem Foodtruck kann man auch sitzen, schön warm an den Füßen.
Oh, okay.
Und man hat einen ganz fantastischen Blick über den See von oben.
Das klingt wirklich nach einer Atmosphäre, die ich mir gerne mal geben würde. Aber was macht er denn zu essen?
Ach so, oh, das habe ich gar nicht gesagt, ne? Der macht den frischen Fisch aus dem See, den rohen Fisch, legt ihn nach Matthias Art ein, aber eben nicht klassisch, sondern mit dem Saft aus roter Beete, okay, auch mit frischer roter Beete, sodass das so leicht süßlich schmeckt und dann das Fischfleisch leicht rosa wird. Und dazu macht er mehrere selbstgemachte Salate und hat besonders knusprige Ciabatta-Brötchen. Und insgesamt werden daraus dann so eine Art 3-Sterne-Fischbrötchen.
Oh.
Und das ist für mich so eine ganz perfekte Verbindung von alter Tradition, die man nicht kaputt macht, on top eben regionaler Genuss und dann diese neuen jungen Ideen obendrauf.
Und man muss ja auch noch sagen, es ist nicht selbstverständlich, wenn man an einem See ist, tatsächlich die Fische aus dem See auf den Tisch zu bekommen.
Oh ja.
Das kommt noch dazu, ne? Also auch das wäre eine Frage, über die man mal diskutieren könnte. Warum ist das so? Gibt es bestimmt eine Antwort. Aber wir sind ja heute bei einer anderen Frage. Um die Frage unseres heutigen Podcasts zu beantworten, ja, also definitiv, es gibt gute Küche in Brandenburg. Auf unterschiedlichen Niveaus, will sagen, für alle Geschmäcker. Es gibt engagierte Köchinnen, es gibt engagierte Köche und es gibt auch mehr als das Tiefkühlschnitzel mit den Tiefkühlpommes, was es so überall in Deutschland gibt. Ja, also haben wir natürlich hier auch in der Gegend, kenne ich aus dem Spreewald auch so ein paar Beispiele, ist halt eine touristische Gegend. Gute Küche, das ist für uns hausgekocht, ne? Gerne mit Zutaten aus der Umgebung, wenn sich das anbietet, vor allem mit so einem gewissen Extra, einem Dreh, den die Konkurrenz so nicht hat. Und ja, gibt es alles in Brandenburg, definitiv.
Jo, aber jetzt seid ihr dran. Wo habt ihr zuletzt ausgezeichnet gegessen in Brandenburg? Nicht jetzt unbedingt Sterneküche, sondern einfach nur was aus echten Zutaten und was euch begeistert hat. Also sagt uns einfach warum. Schreibt uns die besten Tipps, die ihr habt und dann greifen wir die auf und sprechen in einer der anderen Folgen darüber. Unsere Mailadresse lautet food@motz.de.
Food@motz.de, ich wiederhole das gerne nochmal. Wer diese und noch mehr Tipps für gute Gastronomie in der Region von uns haben möchte, der findet sie in den Shownotes. Er oder sie kann natürlich diesen Podcast abonnieren. Und ihr könnt uns natürlich auch noch lesen zusätzlich, ne? Weil wir haben ja noch viel mehr. Wir erzählen ja auch immer von den Artikeln. Ihr findet uns auf motz.de und auf lr.de. Und wir geben auch einen Newsletter raus. Der heißt Guten Appetit Brandenburg. Und den findet ihr auch auf den beiden Portalen. Dann könnt ihr da abonnieren, der ist kostenfrei. Alle 2 Wochen erscheint der.
Genau. Und noch eine Bitte zuletzt, wenn ihr den Podcast gehört habt und er gefällt euch, dann lasst gerne ein paar Sterne da, wo ihr ihn gehört habt. Das hilft uns dann nämlich, ihn euch aufs Ohr zu bringen.
So, und jetzt haben wir so viel geredet, jetzt habe ich Durst. So, ich habe Lust auf was Herzhaftes. Hast du eigentlich noch ein Bier zum Gulasch? Gulasch. Ich bin schon wieder weiter. Wir machen mal eine Folge über Gulasch.
Bier zu deiner Bulette. Natürlich hole ich dir aus dem Kühlschrank. Okay. Das schmeckt übrigens auch am besten aus handwerklichen Brauereien in Brandenburg. Wo gibt's denn die eigentlich überall?
Ja, das ist jetzt aber auch eine rhetorische Frage, weil du hast eine Karte dazu erstellt.
Wollte den nächsten Podcast schon machen.
Das ist so die elegante Überleitung und ich mach's wieder kaputt. Wir haben aber tatsächlich, um es ernsthaft zu machen, schon einige besucht und können auch darüber viel erzählen. Ja, und das wäre doch mal was für eine der nächsten Folgen, oder?
Auf jeden Fall.
Jo.